Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast, heute mit Bernd Lechler und
Markus Kleiner.
Er ist Professor für Medienwissenschaft an der SRH Berlin University of Applied Sciences und wir sprechen über Instagram und Popmusik. Anlässlich eines vielbeachteten Posts des deutsch-nigerianischen Rappers Calvin Colt, der sich darin beklagt, wie viel Zeit der Zwang zur Selbstdarstellung per Social Media verschlingt und wie man als Künstlerin gedrängt werde, sich mit Algorithmen zu befassen, statt mit dem, worum es einem doch eigentlich geht, nämlich mit der Musik. Und die würde dadurch, sagt Calvin Colt, in der Breite immer durchschnittlicher. Herr Kleiner, hat er recht, Calvin Colt? Muss man als Popkünstler allmählich mehr von Social Media Mechanismen verstehen als von Musik?
Ich fand diesen Post sehr bemerkenswert und absolut richtig. Ich unterstütze seine Einschätzung, denn es gehört heute wahnsinnig viel dazu, im Social-Media-Bereich aktiv zu sein, sich sichtbar zu machen und im Endeffekt das zu machen, was alle machen, weil alle können nur die gleichen Funktionen bedienen, um auf seine Musik aufmerksam zu machen. Ob dann die Musik leidet, entscheidet immer der Fall, wie die Musik ist, aber man muss sich erst den Social-Media-Mechanismen unterwerfen und dann kommt die Musik und das ist ein schiefes Verhältnis, was ich genauso kritisieren würde wie Calvin Colt.
Er sagt ja, als Künstler müsse man sich nun mal entscheiden, ob man eine Fastfood-Kette oder ein Gourmet-Restaurant sein wolle. Und er meint damit, glaube ich, die Algorithmen der Plattformen wollen lieber lauter McDonald-Pop quasi. Also ist das so? Bestrafen die Algorithmen Qualität oder Originalität?
Ja, die Algorithmen orientieren sich an Popularität, also das, was die meisten Menschen klicken und was die meisten Suchbegriffe eingeben und so weiter. Und insofern gibt es eine Standardisierung auch in der Popmusik von Tönen, von Klängen, von Genren, die gerne gehört werden. Und insofern orientieren sich MusikerInnen, die auch im Social-Media-Bereich Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, an der Wahl der Algorithmen, an dem, was populär ist. Und das führt zu einer Vermassung, zu einer Standardisierung und weniger zu einem Independent-Gedanken, wirklich selbstständige, eigensinnige Musik zu machen.
Aber man hat ja umgekehrt dafür als Künstler oder Künstlerin schon einen größeren Einfluss darauf als früher, wie man gesehen wird und überhaupt die Möglichkeit, sich selber zu vermarkten. Also wie wichtig ist dieser Ermächtigungsaspekt?
Am Anfang haben wir alle gedacht, dass die Digitalisierung ein Riesenbefreiungsschub ist. Jeder von uns konnte etwas produzieren, ins Netz stellen, war nicht abhängig von Institutionen wie Radiosendern, wie Fernsehsendern, wie den Zeitungsmedien und so weiter, damit man Aufmerksamkeit bekommen hat. Man konnte selbst etwas tun. Mittlerweile haben wir aber begriffen, dass das sozusagen die Dialektik der Freiheit ist, dass die Algorithmen uns in jeder Sekunde, in der wir online sind, auswerten und letztlich Popularitäten zusammenführen, an denen man sich orientiert und das heißt standardisiert. Also weniger Freiheit, mehr Vermassung, weniger, um diesen Begriff von Calvin Colt zu verwenden, Gourmetware.
Also wenn man versucht, sich da auszuklinken, hat man denn als MusikerIn noch die Freiheit, sich nicht um die sozialen Medien zu kümmern und sozusagen vielleicht ein Geheimnis um sich zu machen? Oder wird man dann einfach ungesehen untergehen?
Naja, Freiheit hat man immer zu entscheiden, möchte ich jetzt wie Calvin Colt ein Independent-Label gründen. Er hat aber Erfolg gehabt. Er war sehr erfolgreich vor Music, Sony-Deal, hat es dann abgegeben, sozusagen die Rechte sich gesichert für sich selbst. Er hat die Freiheit, aber ob diejenigen, die ganz unbekannt sind, neu sind, diese Freiheit haben, mag ich bezweifeln. Denn wer heutzutage nicht im Social-Media-Bereich eine große Community versammelt hat und dort sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, wird im Kontext der Plattenfirmen keine Chance haben.
Interessant ist dann natürlich auch der Einfluss auf die Musik selbst. Also wir sprachen schon von Standardisierung, aber es gibt noch mehr so Faktoren, dass zum Beispiel Popsongs zurzeit ja wieder so kurz sind wie seit den Beatles nicht mehr. Das liegt am Zahlmodus der Streaming-Plattformen. Ein Refrain soll derzeit, glaube ich, idealerweise 16 Sekunden lang sein. Dann funktioniert er auf TikTok am besten. Das klingt jetzt krass. Andererseits hat es vor 20 Jahren halt geheißen, nicht länger als 3:30 und der Refrain nach spätestens 50 Sekunden, damit es im Radio läuft. Also sind zurzeit einfach nur die Referenzgrößen andere oder hat das jetzt wirklich eine neue Qualität?
Musik war immer in der Abhängigkeit zu den Medien, die Musik gespielt haben. Das Radio hatte jahrzehntelang einen entscheidenden Einfluss auf die Vermittlung von Musik. Und dann hat man gesagt, naja, 3:30 ist natürlich eine schöne Länge, dass sie im Radio laufen kann. Na, 6-7-Minuten-Nummern laufen eben nicht im Radio. Und heutzutage ist aber eine viel größere Verkürzung, weil wir eine digitale Ungeduld haben. Niemand möchte mehr ein langes Intro hören. Keine Soli. Dann muss der Refrain viel kürzer sein. Also wir haben eine unglaubliche Verkürzung von Musik, die wiederum abhängig vom wesentlichen Verbreitungsmedium ist, nämlich von Spotify und Co., also der Streaming-Anbieterin, über die Musik zunächst und zumeist mit YouTube und so weiter konsumiert wird.
Gibt es denn noch Aspekte, wie sich die Dominanz der sozialen Medien auf Popmusik auswirkt?
Na, wir sind alle, haben wir das Gefühl, alles, was wirklich von Substanz ist, von Bedeutung ist, relevant ist, muss digital zur Verfügung stehen. Und dieses Moment der Allverfügbarkeit des Wichtigen vergisst natürlich, dass diese Allverfügbarkeit des Wichtigen sich immer an Vermassung und an Popularität orientiert. Und das eigentlich, natürlich ist Raum für Genre, für Musik, die vielleicht nicht in die Massen dringt und man kann sie hören, man hat verschiedenste Plattformen. Aber das, was den Zeitgeist bestimmt, wird von den sozialen Medien bestimmt. Und das führt dazu, dass zum Beispiel sowas wie Trap etwa ein Element in jedem Musikgenre ist, überall stattfindet. Und die Frage ist, muss die komplette Musik vertrappt werden, nur weil es gerade so erfolgreich ist? Oder muss Trap ein Bauelement von erfolgreicher Musik sein?
Das heißt, die Beats, die Rhythmen klingen zunehmend gleich.
Genau, man orientiert sich auch an der Produktionsform. Wie muss ein Sound klingen? Ja? Wie viele Effekte müssen auf die Stimme gelegt werden? Muss die Stimme immer synthetischer sein? Ja? Also gehört das dazu? Nicht mehr die natürliche Stimme ist erfolgreich, sondern eine bearbeitete Stimme. Ja? All diese Aspekte, die von den technologischen Möglichkeiten herrühren und Hörgewohnheiten bestimmen, weil wir meistens Musik ja unglaublich komprimiert hören, eben über unsere Kopfhörer, über digitale Abspielplattformen. Das ist ja nicht ein Rausch an Klang, ein volles Klangerlebnis, sondern es ist ein unglaublich reduzierter Klang. Und das bestimmt natürlich auch unsere Hörgewohnheiten ganz massiv.
Hat denn die Pandemie und mit ihr auch dieser zeitweilige Wegfall der Auftrittsmöglichkeiten die Macht und die Bedeutung der sozialen Medien für die Popmusik nochmal verstärkt?
Gerade die Pandemie hat für mich das Gegenteil gezeigt, wie wenig uns Popmusik mittlerweile noch wert ist. Denn wer ist denn bereit, viel Geld zu investieren, also in Downloads, man streamt und man zahlt Spotify-Geld und Spotify zahlt ein kleines Geld dann an die KünstlerInnen, wenn sie nicht riesig bekannt sind. Und wer hat denn für Konzerte, also Online-Konzerte bezahlt, für digitale Konzerte bezahlt? Man denkt so, Popmusik ist billig, soll umsonst sein. Wir möchten gar nichts mehr dafür ausgeben. Das zeigt sich sehr deutlich, dass die Bedeutung von Popmusik in unserer Zeit stark zurückgewichen ist und es eigentlich nur so ein Ambient-Sound ist, der für uns relevant ist.
Was wäre denn zu tun, wenn man die Macht der Algorithmen da ein bisschen brechen wollte? Ich meine, die Plattformen profitieren ja von dem Traffic, den ihnen die Pop-AkteurInnen bescheren, die werden kaum was ändern. Ist trotzdem Widerstand möglich oder wird der kommen oder wie blicken Sie da in die Zukunft?
Ich glaube, dass wir diese Idee des Digitalen oder der Digitalisierung nicht umdrehen können, nicht verändern können. Die Frage ist aber, wie können wir Produktionsbedingungen verändern, die ausgehen von Ausbildungsstätten, von Plattenfirmen, aber auch von Distributionsmedien, wie noch dem Radio, dem Fernsehen und Streaming-Anbietern. Also wir müssten hier kooperativ denken, aber wir werden die Digitalisierung, wie wir sie gerade erleben, nicht noch einmal umdrehen oder demokratischer im Sinne von Partizipation, die selbstbestimmter ist, machen.
Die starke Reaktion auf Calvin Coles Kritik könnte jedenfalls ein Hinweis darauf sein, dass da was gärt. Das war der Corso-Podcast, heute mit Bernd Lechler und
Markus Kleiner,
seines Zeichens Professor für Medienwissenschaft. Und den Corso-Podcast gibt es immer in der DLF-Audiothek und auf den bekannten Plattformen. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.